viele Eltern fragen mich und machen sich ewig viel Gedanken dazu, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um meinem Kind ein Smartphone zu geben? Und ich sage dann oft die viel relevantere Fragestellung, die sie mich jetzt nicht fragen, wie begleite ich denn mein Kind gut dabei, die erste eigene Smartphone-Nutzung funktional hinzukriegen?
Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken. Und wir sprechen heute mit Herrn Dr. Jakob Florak, Chefarzt der Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter des St. Josef Krankenhaus in Berlin. Und wir werden mit Herrn Florak sprechen über Angebote im Internet, was das so auf unsere Psyche für Auswirkungen hat. Computerspiele, Social Media und Co. Was passiert da mit unserem Gehirn und was wurde überhaupt da schon untersucht? Was gibt's für Studien? Welche Erfahrungen haben vielleicht auch Fachleute und Ärzte, PsychologInnen damit gemacht? Ja, und dann natürlich auch am Ende sicher Empfehlungen, wie man damit gesund umgehen sollte. Ja, Herr Florak, danke, dass wir heute hier mit Ihnen Zeit verbringen dürfen.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich drauf.
Herr Florak, würden Sie sich für unsere ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jakob Florak. Ich bin Kinder- und Jugendpsychiater und hatte das Privileg, mich 2015 anfangen zu dürfen, mit Videospiel- und Internetabhängigkeit zu beschäftigen. Damals war das noch gar kein Thema, was sehr groß war. Aber ich habe zu der Zeit in einer großen Berliner Versorgungsklinik gearbeitet und hatte als Arzt in Weiterbildung die Möglichkeit, dazu eine Spezialsprechstunde zu gründen. Seither habe ich dieses Interesse und diese Beschäftigung beibehalten und behandle leidenschaftlich gerne auch jetzt noch in der Position eines Chefarztes Jugendliche, die an einer Videospiel- oder Internetabhängigkeit leiden.
Okay, ja, vielleicht können wir das einmal ganz grob so überblicken, weil wir haben ja den Titel internetbasierte Erkrankungen. Das ist ja so ein sehr fachlicher Begriff. Was fasst man denn da jetzt alles zusammen? Also Videospiel haben Sie ja schon genannt, aber was gehört denn da alles mit rein in die internetbasierten Erkrankungen?
Was noch nicht ganz einheitlich auch unter den FachexpertInnen gesehen wird, ist es das, worauf wir uns immer stürzen, die Computerspielabhängigkeit. Denn die ist mittlerweile in allen relevanten Diagnosemanualen, also sowohl in der DSM-5, was für die US-Amerikaner gilt, als auch das für uns gültigen ICD-11, eine anerkannte Diagnose. Und deshalb ist das noch immer am leichtesten zu beantworten. Und alles das, was dann das größere Bild ergibt bei den internetbasierten Erkrankungen, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Also es gibt mittlerweile zum Beispiel den Begriff der sozialen Netzwerke-Nutzungsstörungen, es gibt den Begriff der Streaming-Disorder, es gibt den Begriff einer Kaufabhängigkeit, wobei man sich da wiederum fragt, ähnlich wie auch bei einer Pornografieabhängigkeit, in welchem Bereich gehört das eigentlich? Gehört das in die Verhaltensabhängigkeiten, die dann ein Psychotherapeut bearbeiten sollte oder ein Sexualmediziner oder? Also da haben wir noch einen langen Weg vor uns, zu uns zu einigen. Worauf wir uns schon geeinigt haben, ist die sogenannte Gaming Disorder oder Videospielabhängigkeit.
Ach, das ist ja, da muss ich ja gerade, habe ich ja gerade so mitgedacht, stimmt eigentlich. Man ist ja sozusagen in der virtuellen Welt und da hat man dann verschiedene Süchte, so wie man das ja in der realen Welt auch hätte. Also müsste man die ja eigentlich unterscheiden, wie Sie ja sagen, so pornografische Sucht, die ist ja vielleicht nochmal anders zu behandeln als, keine Ahnung, ich muss schlank und schön sein, Sucht, ja, im Sinne des Streaming bei Instagram oder so. Das ist ja interessant. Also da gibt's noch gar keine Einigkeit. Heißt, habe ich richtig verstanden, nur bei Videospielsucht, da ist es schon eine Diagnose.
Das ist am besten beschrieben und da haben wir, wie gesagt, in den Diagnosemanualen mittlerweile die Möglichkeit. Auf die ICD-11 warten wir in Europa und sonst wo ja noch auf die endgültige Übersetzung, sodass wir die auch im Versorgungssystem nutzen dürfen. Aber da ist es schon definiert. Bei allen weiteren Bereichen werden sich da, glaube ich, ganz, ganz interessante Diskussionen daraus ergeben, weil, und da werden wir sicherlich auch noch dazu kommen, ja, das Internet mittlerweile allgegenwärtig ist und jetzt sagen wir zeitintensive Beschäftigung damit sicherlich nicht gleichzusetzen ist mit einer behandlungsbedürftigen Erkrankung, denn sonst würden wahrscheinlich viele von uns sofort einen Psychiater oder Psychotherapeuten aufsuchen müssten, um die vielleicht dann vorhandene Internetabhängigkeit zu behandeln. Und ich gehe aber nicht aus, dass das für unsere Gesellschaft notwendig sein wird.
Okay, also wir haben da noch, wir können das abgrenzen. Ich würde nur ganz kurz das ICD-10, ICD-11, damit für die, die jetzt gar keine Ahnung haben von diesen ganzen Ziffern und diesen Begriffen, das ist im Prinzip das, wo wir Diagnosen kodieren können und über die wir dann mit den Krankenkassen und so weiter klar machen, um was geht's hier eigentlich gerade, was behandeln wir hier überhaupt, ne? So nur aber für die Laien da draußen, dass sie wissen, was heißt ICD-10. Und der Nachfolger ist dann ICD-11. Das ist also das, worauf wir jetzt noch warten. Genau. Ja, jetzt, was macht uns denn eigentlich jetzt so möglicherweise süchtig? Also wir können ja später noch darauf ankommen, wann bin ich süchtig, aber erstmal, was ist denn da eigentlich so gefährlich daran sozusagen für mein Gehirn, wenn ich da so oft reingucke und mich so freue über Computerspiele, Ego-Shooter und was da all gibt?
Ich glaube, die große Gruppe derjenigen Dinge, die uns abhängig machen können, könnte man als Stimuli, also als Dinge betrachten, die irgendeine Reaktion bei uns hervorrufen im Gehirn, auf der Verhaltensebene und eben auf der Aufmerksamkeitsfokussierungsebene. Und da sind es sehr unterschiedliche Dinge und deshalb ist die Diskussion dazu auch interessant. Ich glaube, am leichtesten darstellen lässt sich das bei Videospielen. Bei Videospielen kann man sich gut vorstellen, wenn man die erfolgreich bewältigt, vielleicht noch mit anderen Menschen im Internet, dann löst es ein Gefühl von Freude, von Stolz, manchmal auch von Zusammenhalt aus. Schwieriger wird es schon, wenn wir uns jetzt zum Beispiel so TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts angucken. Und da müssen wir jetzt vielleicht schon jetzt einen ganz kleinen Exkurs machen in das psychologische oder auch verhaltenstherapeutische Denken, was da nämlich häufig vorkommt, auch bei Computerspielen, aber hier lässt sich es besonders gut beschreiben, ist das Konzept der sogenannten intermittierenden Verstärkung. Verstärkung bedeutet, dass es etwas gibt, was ein Verhalten von uns häufiger auftreten lässt, wahrscheinlicher macht. Das kennt man zum Beispiel, wenn ich irgendwie jedes Mal eine Belohnung bekomme für etwas, was ich tue, dann werde ich das häufiger tun. Und wenn wir das jetzt beziehen auf TikTok, dann ist es nicht so, wenn Sie sich da selbst beobachten, falls Sie TikTok installiert haben oder auch Instagram, da die Reels angucken, Sie werden nicht jedes Mal etwas sehen, was Sie besonders interessant finden, was Ihren Interessen entspricht, sondern vielleicht jedes zweite, dritte oder fünfte Mal. Und dadurch, dass das nicht vorhersehbar ist, entsteht bei uns sowas wie eine kleine Slotmaschine im Gehirn. Das heißt, wir stellen uns vor, beim nächsten Mal könnte es der Gewinn sein und der Gewinn ist in dem Fall kein tatsächlicher Gewinn, sondern einfach nur etwas, was ich besonders interessant und vielleicht freudvoll finde. Und wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass intermittierende Verstärkung dazu führt, dass ein Verhalten besonders stabil erlernt wird, also dass wir das besonders häufig benutzen. Wenn ich jetzt noch ganz kurz das zu Ende bringen darf, weil ich das so interessant finde. Es ist eben nicht nur dazu da, um positive Gefühle hervorzurufen, sondern, und da kommen wir jetzt vielleicht in den pathologienahen Bereich, auch dazu da, um schlechte Gefühle oder Gedanken wegzumachen. Das heißt, wenn mein Gehirn einmal erlernt hat, ich kann damit positive Gefühle erzeugen und muss nicht an schlechte Gefühle denken oder durchleben, dann kann ich halt das Handy vor mich nehmen und scrollen und scrollen und scrollen. Mhm. Der Fachbegriff in Anführungszeichen, sage ich mal, also das, was dann im Internet genannt wird, ist das Doom Scrolling, also das.
Wie heißt das nochmal?
Doom, also Verdammnis genau, Doom. Wenn man halt bis, vielleicht kann man sich so vorstellen, bis zu Verdammnis scrollt. Auf jeden Fall so, dass es, und da wären wir jetzt vielleicht wieder auf einer fachlichen Ebene, so, dass es eben Nachteile hat für die Person, die das tut, weil eben das keine nachhaltige Befriedigung führt, sondern eben in der Folge oft zu psychischen Problemen, zu denen wir noch kommen werden, beitragen kann.
Also heißt, dass mich, das ist ja sehr spannend, weil wenn ich praktisch auch zwischendurch frustrierende Erlebnisse habe, also beispielsweise bei so einem Ego-Shooter-Spiel schieße ich ein paar Mal daneben, aber am Ende hoffe ich ja immer noch mal, dass es doch wieder klappt, dann klappt es mal und das hält mich dann sozusagen in dem Doom, wie heißt es nochmal?
Doom-Scrolling.
Im Doom-Scrolling, beziehungsweise im immer weiter spielen, weil ich ja irgendwie dann wieder immer das haben will und darauf hoffe, ne, dass diese intermittierende, und das hält mich noch besser fest, als wenn ich jetzt immer eine Belohnung kriegen würde bei jedem Spiel. Ist ja genau, interessant.
Dann wäre es ja langweilig, wenn genau. Ich wüsste, was mich erwartet. Das heißt, Interessante ist es, und es gilt ja auch im nicht virtuellen Leben so, wenn ich nicht genau weiß, was mich erwartet.
Okay, ja, das ist echt total spannend. Also der Suchtfaktor, der wird ja jetzt irgendwie schon dadurch sichtbar eigentlich, ne? Dass man ja da sich irgendwie aktiv lösen muss davon, dass man dieses gute Gefühl oder die Hoffnung auf das gute Gefühl sozusagen irgendwie unterbricht. Wie kommt es denn dann zu der Sucht? Also wann ist, ich meine, das mache ich ja auch. Ich gucke mal bei Instagram und so und irgendwann kann ich ja damit aufhören. Und dann denke ich mir, ich mache jetzt mal was Sinnvolleres. Wo ist denn dieser Cut-off, dass man dann zu viel da drin ist?
wenn ich die Leute darüber aufkläre, wie eine Sucht entsteht, dann ist das sehr zentral, was wir gerade geschildert haben. Also das eine, wir nennen das, was wir am Anfang haben bei dem Spielen von Videospielen oder eben auch von der Nutzung von anderen digitalen Medien, die Gratifikation, der Belohnungseffekt, der steht im Vordergrund. Und was dann entsteht, ist, dass dieses Konzept von schlechte Gefühle, Gedanken wegmachen, das nennen wir auch Kompensation, und dass quasi der gratifizierende Effekt immer weiter abnimmt, während der kompensierende Effekt immer weiter zunimmt. Und irgendwo gibt es einen Kipppunkt, wo durch die, unter anderem durch die Nutzung der digitalen Medien mehr Probleme entstehen. Und wenn ich dann nur diesen einen Bewältigungsmechanismus immer wieder bespiele, dann ist es klar, dass ich irgendwann die Kontrolle darüber verliere. Und eben habe ich ja gesagt, dass das alles so unterschiedlich sei, was da an Unterschied, also was da an Süchten im Internet möglich sei. Der gemeinsame Nenner ist schon, dass man das nutzen kann zur Emotionsregulation, also zur Gefühlsregulation, zum nicht auseinandersetzen müssen mit schlechten Gefühlen oder die eben wegmachen zu können. Und dafür ist es eben dann, was das angeht, erstmal für die Behandlung ist es dann wieder relevant, aber was das angeht, erstmal unerheblich, ob ich das mittels Pornografie tue und eben exzessiv Pornografie konsumiere, Videospiele spiele oder mir TikTok-Reels anschaue. In der Behandlung spielt es dann schon wieder eine Rolle, weil die Medien dann anders konfiguriert sind. Auf einer Bedürfnisebene, also psychischen Grundbedürfnisebene, spielt es eine Rolle. Aber das ist der gemeinsame Nenner, der sehr relevant ist. Und wenn das eben zusammenkommt, dass ich das stark priorisiere über die anderen Lebensbereiche, die Kontrolle darüber verloren habe und schon negative Konsequenzen daraus entstanden sind, dann spricht man von einer Sucht, auch im Sinne des ICD-11.
Ist ja auch im Prinzip so wie bei den anderen Süchten, die wir also eingeteilt haben, ja genauso. Also dann, wenn ich ein Glas Alkohol ab und zu mal trinke, um meine Emotionen zu regulieren, ist es okay, wenn ich noch andere Varianten habe, um das zu tun. Aber wenn das nur noch der Alkohol ist, ne, und dann am Ende das auch meinem Leben schadet und das Ganze, dann kompensiere ich sozusagen schon den Schaden auch wieder mit der Sucht. Also ne, das ist ja dann das, da der Teufelskreis, der sich da schließt, dann, wenn ich das richtig, das ist genauso beim Internet. Okay. Aber ist vielleicht nicht so sichtbar am Anfang, oder? Weil ich meine, manche Süchte, die man so außen in der Welt konsumiert, die sind ja dann relativ schnell auch für die Außenwelt sichtbar. Wie ist denn das eigentlich bei der internetbasierten Sucht? Kann man die besser verbergen?
Kann man in Teilen besser verbergen. Also bei der wirklichen Smartphone-Nutzungsstörung, da zeigte sich in einer Studie aus den Jahren, also aus einer großen Studie aus den Jahren 2013, 2014 von dem Hans-Jürgen Rumpf, da waren erwartbare und weniger erwartbare Ergebnisse bei. Da hat man geschaut mittels einer Befragung, wer ist denn eigentlich internetabhängig. Jetzt geht es nicht um Videospiele, sondern wirklich Internetabhängigkeit. Und da hat man zwei Dinge festgestellt. Zum einen, und das ist das erwartbare Ergebnis, je jünger die Zielgruppe, also man hat 14- bis 64-jährige Menschen befragt, je jünger die Menschen waren, die Subgruppe, die man gebildet haben, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Internetabhängigkeit in der Selbsteinschätzung vorliegt. Das ist der erwartbare Teil. Und jetzt, wenn ich Sie fragen würde, wer ist ein häufiger internetabhängig, Jungs oder Mädchen, was wäre Ihre intuitive Antwort? Was würden Sie denken?
Ich möchte jetzt nicht gemein sein, aber ich würde sagen, die Jungs.
Genau, hätte man auch gedacht. Vor allem gilt das auch in Bezug auf Videospiele. Es Dacht gilt ich, aber ja. nicht auf die Selbsteinschätzung zu der Internetabhängigkeit. Ach. Das heißt, da gab es zumindest bei den jüngsten Menschen, die befragt wurden, bei den 14- bis 16-Jährigen, gab es eine deutlich häufigere Betroffenheit der weiblichen Befragten. Und da haben wir uns dann immer wieder gefragt, woran liegt denn das? Die kommen nämlich bei uns nicht an. Also wenn man deutschlandweit sich anschaut, was gibt's für Spezialangebote für diese Menschen? Wer behandelt das? Wer bietet was an? In diese Spezialsprechstunden kommen fast ausschließlich Jungs und fast ausschließlich Jugendliche, die Videospiele konsumieren. Dann konnten wir natürlich nur Vermutungen darüber anstellen. Eine Vermutung, die relativ tragfähig ist, ist, dass die soziale Teilhabefähigkeit aufgrund einer exzessiven Smartphone-Nutzung weniger stark eingeschränkt ist, als wenn ich jetzt durchgehend an meiner Konsole sitze, weil diejenigen dann häufiger auch Schulabsentismus haben, etc. Das bedeutet nicht unbedingt, und da muss man ein bisschen in die Studie in den Detail gehen, aber dass da ein geringerer Leidensdruck dabei ist. Das bedeutet erstmal, dass die nicht in Behandlungssystemen ankommen.
Also die fallen auch nicht so auf, dann, weil die ja wahrscheinlich mit ihrem Internet-Handy da irgendwie mehr mit ihrer, was ich sag ich mal jetzt ein bisschen klischeehaft, Beauty- oder Interaktionssachen beschäftigt sind. Und die Jungs, wenn die so spielen exzessiv, fällt das dann mehr auf und die merken das auch eher dann selber, dass sie da ein Problem haben. Ist das so? Es ist ja schon interessant, dass sich das gar nicht so unterscheidet, aber die Art und Weise unterscheidet sich dann, wie das Internet genutzt wird offensichtlich.
Genau, und dann die Auswirkungen und dann eben auch die Auswirkungen auf zwischenmenschliche Interaktionen. Bei denjenigen, ich bin ja Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut, die ich behandle, sind es dann natürlich größtenteils die Eltern, die vorstellen. In Berlin gibt es eine große Beratungsstelle von der Caritas, die sich den Menschen widmet, vor allem im Erwachsenenalter. Und da berichtet der Leiter dieser Beratungsstelle, dass auch dort die Angehörigen eine Riesenrolle spielen. Also das da und da, wir haben erst für ein bisschen drüber gesprochen, wie ist das mit Alkohol und anderen Erkrankungen? Bei der Abhängigkeit, auch bei der Internetabhängigkeit, ist es ähnlich, dass die Erstvorstellung meistens nicht initiiert wird von den Betroffenen selbst, sondern vom Angehörigensystem. Und da gibt es Überschneidungen im Erwachsenenbereich wie auch im Kinder- und Jugendbereich, dass da die Eltern bzw. auch die PartnerInnen der erwachsenen Menschen dann zur Vorstellung ihren jeweiligen Partner oder ihr Kind führen.
Und gibt es da jetzt auch so Kriterien, die ich jetzt zum Beispiel nachgucke? Also ich kenne das ja von der Alkoholsucht, da kann man ja so Fragebögen so einfacher auch beantworten als Patient. So bin ich schon süchtig, ne? Also was weiß ich, hat schon mal jemand gesagt, du trinkst zu viel, habe ich mich schon mal selber da verletzt im betrunkenen Zustand und wie oft trinke ich und so. Gibt es sowas auch für die internetbasierten Erkrankungen? Also so eine Art Checkliste für Betroffene, um zu gucken, bin ich schon irgendwie abhängig oder ist es noch normal?
Die gibt es auf jeden Fall und die unterscheidet sich aber auch vom US-amerikanischen Bereich, wo man sich eben nach dem DSM-5 richtet und dem ICD-11. Und ich sage mal ganz kurz, was die Vor- und Nachteile aus meiner Sicht sind. Also Sie könnten wahrscheinlich in den USA auch ohne weiteres eine Internetabhängigkeit diagnostizieren, denn die ersten 6 Kriterien, die es da gibt im DSM-5, sind genau die gleichen wie bei den substanzgebundenen Störungen, also Abhängigkeiten. Das heißt, da geht es darum, dass ich mich viel Gedanken und auf Verhaltensebene damit beschäftige, also das Craving, Entzugssymptomatik, Toleranzentwicklung, die Priorisierung vor andere Lebensbereiche, die Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen im Leben etc. Dann gibt es 3 weitere. Ich habe versucht, das zu ergründen, habe mit vielen Leuten, die wirklich auch gut vernetzt sind, wie zum Beispiel der Professor Korrell, der hier in Berlin ist, der ein sehr anerkannter psychiatrischer Forscher ist, den habe ich mir gefragt, wie kommen denn eigentlich solche Diagnosen zustande? Und dann hat er gesagt, naja, das ist willkürlicher leider, als man sich das denkt, weil ich mir das immer nicht ganz nachvollziehen konnte. Es kommen nämlich 3 Kriterien hinzu. Und das sind die, eins finde ich als Kliniker, ich bin ja hauptsächlich Kliniker und nicht Forscher, finde ich total gut, dass das damit da ist, nämlich genau die schon angesprochene dysfunktionale Emotionsregulation. Also ich nutze die digitalen Medien, um schlechte Gefühle oder Gedanken wegzumachen. Dann aber auch sowas wie Lügen und Verheimlichen. Und jeder, der schon mal erwachsene Menschen mit einer stoffgebundenen Abhängigkeit behandelt hat, weiß, das kommt da genauso vor. Und das Letzte ist besonders fürs Kindes- und Jugendalter problematisch. Das sind nämlich die sogenannten geografischen Brüche, die bei uns einfach nicht gut anwendbar sind. Also damit meint man Partnerschaften, die zu Bruch gehen, Exmatrikulation. Und insbesondere, ich habe ja gesagt, ein bisschen Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, dass es wirklich viele Kriterien gibt, die man sich im Detail angucken kann. Der Nachteil ist, dass die beiden Kriterien Toleranzentwicklung und Entzugserscheinung, die sind ja sehr, sagen wir mal, neurobiologisch determinierte Kriterien dadurch, dass wir eine Substanz zuführen, die eben auf Rezeptorenebene im Gehirn etwas verändert und die unter Abwesenheit der Substanz dann zu Entzugssymptomen führt. Das gibt es ein bisschen auch, was die Internetnutzung angeht, aber es funktioniert ganz anders und ist deshalb nicht so anwendbar. Und wenn man jetzt schaut, wie ist es im ICD-11, die haben das runtergebrochen und sagen, es geht vor allem um den Kontrollverlust und die Priorisierung über andere Lebensbereiche und eine eingeschränkte soziale Teilhabefähigkeit. Der Nachteil dabei ist, dass man, glaube ich, schlechter so bei sich selbst gucken kann. Es braucht dann schon, glaube ich, jemanden, der fachlich drauf gucken kann und diese Bereiche in die Tiefe explorieren kann. Der Vorteil ist, dass es uns ein bisschen Freiraum lässt, uns nicht nach diesen ein bisschen arbiträr definierten Kriterien zu richten, sondern dass der klinische Blick darauf entscheidender ist. Also wenn ich mich entscheiden dürfte, würde ich sagen, lieber den Kriterien der ICD-11 folgen. Wenn Sie im Internet schauen, gibt es zahlreiche auch so selbst Beurteilungstools auf unterschiedlichen Seiten, wo diese Kriterien abgefragt werden. Da vielleicht wie bei allem, was man im Internet findet und was mit psychischer Gesundheit zu tun hat, das große Cave, bitte nicht Selbstdiagnose stellen und dann nur noch zum Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater gehen und sagen, ich hätte gerne diese Diagnose
Ja,
bestätigt,
klar.
sondern das kann hinweisgebend sein,
Okay,
aber
das war
ersetzt
jetzt
kein Gespräch.
super viel Information für alle Fachleute, die kamen mit, aber ich glaube, wer jetzt noch so als Laie zugehört hat, der muss noch mal kurz ein bisschen bisschen abgeholt werden. Also Sie haben die Kriterien der Sucht, die man bei Stoffgebundenen, also heißt bei Alkohol oder bei irgendwelchen Substanzen, die man konsumiert, die man so anlegen würde. Das können wir ja auch nochmal in die Shownotes stellen, wo man das so nachlesen kann, für die, die das interessiert. Und dann gab es ja nochmal diese drei Kriterien, die man sozusagen in dem Bereich der internetbasierten Sucht dazu nimmt. Vielleicht können Sie die nochmal sagen, weil das andere sind ja die stoffgebundenen Süchte. Und dann hätte ich gleich noch eine Frage hinten dran. Aber vielleicht sagen Sie nochmal die drei Punkte, die jetzt nochmal auffällig sind in der internetgebundenen Variante.
Genau. Aktuell nur in Bezug auf die Computerspiel-Nutzungsstörung oder Videospielabhängigkeit so definiert, aber dass ich das Spielen benutze, um schlechte Gefühle und Gedanken wegzumachen, die sogenannte dysfunktionale, also fehlgeleitete Emotionsregulation. Dann das Lügen und Verheimlichen des Spielens, das heißt bei Kindern und Jugendlichen, ne, ich habe bis 3 Uhr nachts gespielt, mache dann, wenn ich Schritte höre, schnell den Rechner aus und behaupte, ich habe nicht gespielt. Und das Letzte waren die biografischen Brüche, das heißt, ich führe eine langjährige Partnerschaft, spiele dann aber irgendwann so viel World of Warcraft und komme nicht mehr aus meinem Zimmer raus, dass meine Partnerin oder mein Partner sagt, mit dir kann ich so keine Partnerschaft führen und sich dann von mir trennt.
Ja, okay, alles klar. Und jetzt nochmal das Neurobiologische. Also wir wissen, dass im Gehirn natürlich stoffgebundene Süchte ja direkt etwas an Rezeptoren verändern. Das heißt, unser Gehirn freut sich dann eben besonders oder hat irgendwelche guten Gefühle produziert durch den Stoff. Und da kommen wir jetzt auch gleich zu meiner Frage, weil ist es nicht so, dass in unserem Gehirn, wenn ich jetzt spiele oder mich mit dem Internet beschäftige, auch bestimmte Neurotransmitter, also Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet werden, die dann zu einer guten Stimmung führen. Und das wäre doch auch eigentlich fast wie bei einer stoffgebundenen Sucht, dass da mein Gehirn irgendwie in einem glücklicheren, gemütlicheren Zustand sein könnte durch das, oder? Das hat es dann nicht auch eine Auswirkung, so wie die stoffgebundenen?
Unbedingt, das sind die Gemeinsamkeiten und die kann man auch in neurobiologischen Studien sich anschauen. Also es gibt Studien, wo das Gehirn untersucht wird in seiner Funktion, sogenannte fMRTs, also Magnetresonanztomographien vom Gehirn. Und da sieht man auch Ähnlichkeiten. Zum Beispiel gibt, wenn man einem Menschen, der gern Alkohol oder der alkoholabhängig ist, einer Alkoholkrankheit leidet, wenn man denen ein alkoholisches Getränk als Bild zeigt, dann finden da ähnliche Prozesse im Gehirn statt wie bei einem videospielabhängigen Menschen, dem man eine Videospielszene schenkt. Der Unterschied, auf den ich hinaus wollte, ist eben, dass wie Sie sagen, das ist eine Stimulation im Gehirn, aber die findet indirekt statt und deshalb sind da mehr Gehirnareale dran beteiligt, als wenn man jetzt sagt, ich trinke ein großes Glas Alkohol und dann wird relativ unselektiv jedes Areal in meinem Gehirn dadurch stimuliert oder eben auch gedämpft, je nachdem, wo man da hinschaut. Und das ist der große Unterschied und deshalb gibt es auch Menschen, die an einer Videospielabhängigkeit oder internetbezogenen Störungen leiden und die sagen, wenn ich nicht spielen darf, dann habe ich ganz schlechte Laune, fühle mich schlecht, bin gereizt. Aber das ist nicht ganz das Gleiche wie wenn ich an einer Alkohol- oder Opiatabhängigkeit leide, also was wie eine Heroinabhängigkeit, die Menschen zittern, die haben richtig körperliche Symptome. Das erleben wir nicht bei denjenigen, die nicht an der Verhaltensabhängigkeit leiden.
Also wir haben keine körperlichen Nebenwirkungen sozusagen von dieser Sucht, sondern nur unser Gehirn, was davon abhängig ist. Alles klar, okay. Also gibt es denn dann auch Menschen, die jetzt gar nicht so darauf abheben, also die jetzt, so wie beim Alkohol auch, es gibt ja Menschen, die trinken Alkohol und werden trotzdem nicht abhängig, obwohl der relativ schnell abhängig machen kann. Also ist das beim Internet genauso? Ich kann da auch vielleicht ewig spielen und werde nicht abhängig, weil ich irgendwie resilienter bin? Gibt's das oder erwischt es uns irgendwann alle?
Nee, ich hoffe, es erwischt uns nicht irgendwann alle. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitsfaktoren, die dann auch aus der Persönlichkeitsforschung kommen, die es unwahrscheinlicher machen, dass er abhängig werde. Und der eine Aspekt, den haben wir schon ein Stück weit miteinander besprochen, nämlich die Emotionsregulation. Menschen, die in der Lage sind, Gefühle anderweitig zu regulieren und möglichst vielseitig zu regulieren. Das heißt zum Beispiel über zwischenmenschliche Beziehungen, über Sport, über die Arbeit, bei denen ist es weniger wahrscheinlich. Deshalb ergibt sich auch, dass es resilientere oder weniger resiliente Lebensphasen gibt. So, wir haben ja vorhin über die jungen Menschen gesprochen, die sind natürlich anfälliger, weil in der Gehirnentwicklung es eine Phase gibt, in der wir eine geringere Impulskontrolle, eine geringere Möglichkeit haben, überlegt, Entscheidungen zu treffen, weil bestimmte Bereiche unseres Gehirns sich in der Zeit langsam entwickeln. Und dann gibt es aber eben auch äußere Faktoren, die es deutlich, die uns resilienter machen. Zum Beispiel ist es so, wenn man als erwachsener Mensch, der jetzt schon in einem sehr strukturierten Leben steht, in einer strukturierten Arbeit nachgeht, ist natürlich viel, viel unwahrscheinlicher, dass man an einer Videospielabhängigkeit erkrankt, weil eben weniger Zeit zur Verfügung steht, die gefüllt werden muss und deshalb dieser Kreislauf, Sie haben vorhin, glaube ich, von der Spirale gesprochen, dass die gar nicht so einsetzen kann.
Also heißt vielleicht nochmal kurz für alle besorgten Eltern, die zuhören, welche Altersstufe ist jetzt die, wo das Gehirn, wann ist das Gehirn so weit entwickelt, dass man nicht mehr so eine Angst haben muss, dass der Jugendliche da so impulsunkontrolliert durchsurft?
Ja, also da muss man den Eltern leider sagen, ich glaube, die große Gefahr, weil ich ja gesagt habe, es gibt eine Mischung aus äußeren und inneren Faktoren, die vulnerable Phase ist bei den meisten Menschen wahrscheinlich nach dem Studium erst vorbei. Es gibt viele Fälle, das ist in der Erwachsenenbehandlung, also viele der Fälle, die im Erwachsenenbereich behandelt werden müssen, sind Studierende. Und ich würde sagen, Anfang tut schon sehr früh. Wir werden uns ein bisschen noch über Elternverhalten wahrscheinlich unterhalten. Mhm. Anfang kann es schon sehr früh, insbesondere dann, wenn es Schwierigkeiten im medienpädagogischen Verhalten der Eltern gibt.
Okay, bevor wir zu den Eltern kommen, würde ich noch mal kurz auf die Seite des Internets gehen. Also man sagt ja, oder ich höre das auch immer wieder so, ja, die versuchen da mit Bots und KIs dich quasi so zu beeinflussen, dass du da gar nicht mehr aufhörst. Ne? Also es bringt mir immer wieder was, es scannt mich sozusagen das Gegenüber und kriegt dann raus, was ich besonders gerne angucke und wo ich mich besonders gut freue. Und dann macht er das mit mir sozusagen und ich renne da wieder so einer Karotte hinterher sozusagen. Ja? Ist das so und ist da eine große Gefahr? Also macht uns das Internet mit all seinen Social-Media-Tools und allem, was da gibt, wirklich abhängig? Also hat das auch als Ziel? Würden Sie das auch so sehen?
Ich glaube, diejenigen, die es entwickeln, diese Bots und KIs oder vielleicht sagen wir erstmal die Mechaniken, die dahinter stecken, die würden das natürlich anders beschreiben. Die sagen, wir wollen eine möglichst tolle Erlebniswelt schaffen. Aber Menschen wie Sie oder ich oder auch unsere vielleicht bei uns arbeitenden PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, die arbeiten durchaus auch in solchen Unternehmen und können Konzepte wie intermittierende Verstärkung, die ich vorhin erklärt habe, können die noch viel mehr in die Tiefe erklären und auch nutzen für die Mechaniken, die dahinter liegen. Und deshalb ist das sehr wohl so, wenn wir Therapie machen mit unseren Jugendlichen und uns da versuchen, der Sache zu nähern, dann haben wir ein sogenanntes 4M-Modell, wo wir das Mittel analysieren, den Menschen, der dahinter steckt, das Milieu, aber auch den Markt. Und diese Marktmechaniken, diese Marktlogik, die schauen wir uns sehr genau an. Wenn man darüber spricht, denkt man oft über die sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie nach, also die Unternehmen ringen alle darum, unsere Aufmerksamkeit zu erhalten. Und dafür setzen sie natürlich auch Mechaniken ein, von denen sie selbst sagen würden, die sind besonders gut gemeint, sollen ein tolles Nutzungserlebnis schaffen. Aus einer psychologischen, psychiatrischen Sicht kann man sagen, das sind teilweise relativ perfide Mechanismen, um uns daran zu fesseln und dafür zu sorgen, dass wir möglichst viel Aufmerksamkeit dort haben.
Entsprechend kommen wahrscheinlich dann in Ihre Sprechstunde auch häufig bestimmte Medien auf. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das ist ganz häufig Thema? Wir müssen jetzt niemanden bashen, aber so, sag ich mal, dass man so grob beschreibt, was ist denn besonders häufig? Also Videogames habe ich verstanden, aber gibt es noch was, wo die besonders oft kommen, die sprechen schon die Eltern mit den Kindern oder die Betroffenen mit ihren Angehörigen und sagen, hier, guck mal, da immer macht er das und das, was ist, oder sie?
Der häufigste Vorstellungsanlass bei mir sind tatsächlich die Videospiele, die dann dazu führen, dass die Eltern besorgt zu mir kommen. Und da sind es aber auch ganz bestimmte und da kann man eben diese Mechanismen auch beschreiben. Also zum Beispiel sind moderne Videospiele so aufgebaut, dass sie zum Beispiel Zeitdruck vermitteln. Es gibt begrenzte Phasen, in denen Spielfortschritte erspielt werden können und das erzeugt natürlich einen enormen Handlungsdruck bei den Kindern und Jugendlichen. Also wenn ich sogenannte Seasons, also wie eine Saison in Fortnite habe, Fortnite ist übrigens einer der häufigsten Vorstellungsanlässe bei mir in der Sprechstunde, dann führt das dazu, dass die Jugendlichen sagen, ich will in dieser Saison alles Mögliche freispielen und das erzeugt einen großen Handlungsdruck. Die andere große Gruppe neben den Videospielen sind die Streaming-Anbieter, also sogenannte Videostreams. Und da ist es eben besonders häufig, dass gar nicht so sehr Serienstreaming, das wird auch untersucht, ne, wie Netflix etc. abhängig, aber aus der klinischen Erfahrung ist es eine relativ kleine Gruppe. Viel relevanter sind diejenigen, die wirklich dasjenige, was wir als Social Media bezeichnen, als Streaming-Plattform verwenden. Das mag ein bisschen verwirrend sein, aber
ja, vor allem es gibt für jemanden wie mich, der schon da irgendwie komplett out of order ist, müssen Sie jetzt mal kurz erklären, für alle Eltern, die jetzt zuhören, was?
Genau. Also wenn Sie in die Zeitung schauen oder auch mit Leuten übersprechen, dann werden Dinge wie Instagram und TikTok in der Regel Social Media genannt, weil die auch daherkommen. Die haben ihren Ursprung. Ich weiß nicht, als ich noch studiert habe, gab es das sogenannte StudiVZ, also StudentInnenverzeichnis, worüber man sich nach dem Vorbild von Facebook Nachrichten schicken konnte und wirklich sozial miteinander interagiert hat. Dann sind irgendwann solche Dinge entstanden wie Instagram, wo vor allem Fotos geteilt wurden, und jetzt TikTok mit den Videos. Und es gibt eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen, sogar würde ich sagen, die Mehrzahl von Menschen, die das gar nicht mehr als soziale Plattform begreifen und verwenden, sondern die gucken sich einfach nur sehr passiv nach diesem Algorithmus, den wir schon beschrieben haben, also das an. Und da wird es dann ein bisschen kompliziert, weil man dann eben vermitteln muss, bei Social Media geht es gar nicht um den Social-Teil, sondern um die Media.
Also diese Reels, die man dann die ganze Zeit guckt, so kleine Kurzfilmchen, die man sich sozusagen permanent anguckt und dann immer weiter schubst, wenn das einen nicht mehr interessiert, so. Okay. Jetzt mal für die Eltern. Kommen wir mal zu den Eltern, weil die müssen da ja irgendwie, weiß ich nicht, aber ich denke mal, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die überhaupt verstehen würden, was ihr Kind da so macht. Also, weil ich bin ja jetzt, meine haben sowas nicht gespielt, aber hätte ich jetzt Kinder, die das gespielt haben, würde mich ja interessieren, was spielen die da eigentlich? Warum hängen die da drin? Und das mit dem Zeitdruck fand ich jetzt zum Beispiel total interessant. Aha, die müssen in einer gewissen Zeit etwas erspielt haben, sonst kriegt man das Gefühl, man hat was verpasst. Das fand ich jetzt schon mal spannend. Also erklären Sie doch mal, was ich jetzt machen müsste als betroffene Mutter, angenommen, mein Kind würde jetzt irgendwie in seinem Zimmer verschwinden und mit Chips und Cola nicht wieder rauskommen für Stunden.
Also den ersten Schritt, den Sie beschrieben haben, den Sie machen würden, den machen leider zu viele nicht, denn Sie haben gerade gesagt, ich würde mich dafür interessieren, was mein Kind da überhaupt macht. Und es mag jetzt gar nicht so plausibel klingen, aber Sie würden nicht glauben, wie viele Menschen zu mir in die Sprechstunde kommen. Die Eltern sagen zu mir, das ist das größte Problem, was wir gerade in der Familie haben, nämlich die exzessive Videospielnutzung meines Kindes. Und dann frage ich die, ja, was spielt Ihr Kind denn? Ja, das weiß ich nicht. Irgend so ein Spiel mit Ballern oder so ist dann manchmal die Antwort. Und deshalb der allererste Schritt, und dafür möchte ich wirklich werben, wenn man Kinder hat und nicht erst damit anfangen, wenn schon mit Chips und Cola sich zurückgezogen wird, sondern von Anfang an sich sehr genau zu interessieren, was die Kinder machen. Und jetzt muss ich leider wieder ein kleines bisschen ausholen. Vieles von dem, was wir im Jugendalter, und da findet der Hauptteil der Behandlung statt, an Problemen sehen, ist deutlich früher entstanden und hat was damit zu tun, wie medienpädagogisch agiert wurde im Vorschulalter, im jungen Grundschulalter. Mein jüngerer Sohn geht noch zur Grundschule, der ist gerade in der dritten Klasse, und da hat schon ein nicht unerheblicher Anteil der Kinder hat schon ein eigenes Smartphone. Und das heißt, die sind sehr früh mit so einer Realität konfrontiert. Und was wir da als Eltern unbedingt tun müssen, ist, je jünger das Kind, desto enger begleiten. Und das viele Eltern fragen mich und machen sich ewig viel Gedanken dazu, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um meinem Kind ein Smartphone zu geben. Und ich sage dann oft, die viel relevantere Fragestellung, die sie mich jetzt nicht fragen, wie begleite ich denn mein Kind gut dabei, die erste eigene Smartphone-Nutzung funktional hinzukriegen.
Ja, also das häufige, das war sogar bei mir, meine sind ja schon alt, meine Kinder, aber trotzdem war das auch schon das Thema der Eltern, weil darf der jetzt ein Handy haben, ja oder nein, Smartphone hin und her. Genau, aber gibt's denn da irgendwelche Empfehlungen, weil man möchte ja auch wiederum nicht, dass das Kind total irgendwie Außenseiter ist, weil es dann irgendwie mit Holzspielzeug, sage ich jetzt mal, in der 10. Klasse rumspielen muss und die anderen sind schon längst mit, weißt wie, Fortnite oder wie das heißt, beschäftigt. Also ich muss ja irgendwie da sowas finden, was zur Gruppe passt. Wie entscheide ich denn das? Also gibt es da eine Anleitung für uns Eltern?
Es gibt zum einen eine pauschale Anleitung, wie macht man das, und dann ein großes Achtung daneben, was dann nochmal individuell ist. Und die allgemeine Anleitung ist, dass viele medienpädagogische, und da geht es ja jetzt auch um einen Bereich, wo es nicht nur um Suchttherapie geht, sondern um Medienpädagogik, also wie erziehe ich mein Kind richtig, sagen, dass der in vielen Bundesländern, in Berlin ist es nicht so, aber der Wechsel auf die Oberschule, also zur 5. Klasse, bekommen viele Kinder ihr erstes eigenes Smartphone und wurden vorher schon durch ihre Eltern herangeführt durch eine gemeinsame Nutzung des elterlichen Smartphones. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich nachvollziehen kann. Und jetzt kommt das große Aber oder Achtung. Jedes Kind ist unterschiedlich und es gibt Kinder, denen fällt es deutlich leichter, damit umzugehen. Und es gibt Kinder, denen es deutlich weniger leicht fällt. Und jetzt kann man das nicht ganz durch Pauschalantworten ersetzen, dass dass Eltern Gefühl für ihre Kinder brauchen und eine Kenntnis ihrer Kinder. Denn es gibt, wenn man dann einmal das Smartphone geschenkt hat oder eben gekauft hat für das Kind, gibt es ja auch noch unterschiedliche Möglichkeiten, wie reguliere ich das Ganze? Also zum Beispiel stelle ich das technisch ein. Es gibt auf jedem Smartphone heutzutage die Möglichkeit, das technisch zu regulieren. Das heißt, das elterliche Smartphone kann bestimmen, wie viel Zeit das Kind im Internet verbringt oder mit bestimmten Apps. Das ist sehr fein getuned, kann man das mittlerweile einstellen. Würde ich aber sagen, ist gar nicht für jedes Kind unbedingt das beste Verfahren, denn man kann sich also als auch wieder etwas Allgemeines, so viel Autonomie wie möglich, also das Kind sollte so viel selbst entscheiden, wie es das kann und so wenig Steuerung wie nötig, aber Steuerung ist nötig. Also ich habe dann bei mir in der Sprechstunde habe ich zwei Extreme erlebt. Die eine, die mit dem Holzspielzeug, haben Sie auch gerade schon angesprochen, ne? Wenn ich sehr spät einem Kind das erstmal digitale Medien, ich sag mal, zumute, dann hat das nicht nur den Nachteil, dass es sozial exkludiert ist, so wie Sie es beschrieben haben, ne? Alle haben Smartphone, es gibt einen Klassenchat, der oder die ist da nicht drin, sondern es hat auch den Nachteil, dass man einen erheblichen Teil, der entwicklungspsychologisch hochrelevant ist, nämlich dann, wenn Erziehung noch gut möglich ist, weil Autonomie noch nicht ganz so ausgeprägt ist, dass der verpasst wurde, dafür zu nutzen, dem Kind eine vernünftige Smartphone-Nutzung beizubringen. Und das heißt, die eine Extremform sind die Kinder, die zum Beispiel erst mit 15 als Jugendliche das erste Mal ein digitales Medium in die Hand bekommen, die können damit nicht umgehen. Wie sollen sie das auch können, diesem, was sie dann da ausgesetzt sind? Denn sie haben es nicht gelernt. Lernen ist immer, braucht einen Zeitfaktor. Und das andere Extrem, was häufig dann zu einer Abhängigkeit führt oder zu einer zumindest erstmal problematischen Internetnutzung, ist Eltern, die viel zu wenig darauf achten und sehr früh schon einen sehr gewährenden Umgang damit haben und ihr Kind einfach das Smartphone geben, zum Beispiel auch sich von, um sich zu entlasten, weil dann die Betreuungsarbeit, die sie als Eltern Teil leisten müssen, geringer ist. Ein Stück weit, wir denken alle noch an 2020 und an Corona zurück, ne, war das notwendig. Ich glaube, wenn wir keine digitalen Medien gehabt hätten, wäre Homeoffice viel schwieriger möglich gewesen. Aber es darf eben kein Allheilmittel sein dafür, dass ich mich der Verantwortung erledige, irgendwie die Freizeit meines Kindes zu gestalten.
Ja. Okay. Was gibt es denn da überhaupt für Behandlungsmethoden? Und gibt es überhaupt auch Therapeuten, die ich einfach finden kann zu dem Thema? Oder ist das schwierig? Also was mache ich jetzt, wenn ich alles das erkannt habe, was wir gerade besprochen haben, und jetzt suche ich jemanden auf wie Sie? Finde ich die leicht? Gibt es da genug? Und was machen die dann?
Ich glaube, das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. In Berlin sind wir gerade, obwohl Hauptstadt, nicht so gut aufgestellt. Also es gibt nicht sehr viele Angebote in Berlin, speziell für Kinder und Jugendliche. Im Erwachsenenbereich gibt es auch nicht viel. Es gibt eine Plattform vom Fachverband Medienabhängigkeit, die mit großem Aufwand versuchen, ihre Adressliste zu pflegen, wo man eben spezialisierte PsychotherapeutInnen, Spezialsprechstunden, manchmal auch Beratungsangebote, die eben eher aus der Suchthilfe stammen, die all das sammeln und bündeln und den Menschen zur Verfügung stellen. Das ist natürlich bei der Schnelllebigkeit schwer, das im Blick zu behalten, aber es ist zumindest etwas, wo man orientierend draufschauen kann.
Das würden wir auf jeden Fall auch mal in die Shownotes dann stellen, dass das jetzt nicht jemand auswendig lernen muss, was gerade gesagt wurde. Ja, okay, was macht man, wenn man jetzt die richtige Therapeutin gefunden hat? Was macht die denn?
Genau, wir haben noch übersprungen, gibt es genug? Und da würde ich ganz eindeutig sagen.
Ach so, ich hatte jetzt das Gefühl, es gibt schon genug, nur in Berlin nicht. Aber nee, okay.
Genau, also ich glaube, es gibt vor allem im Kinder- und Jugendbereich nicht so viel spezialisierte Behandlungsangebote, weil das natürlich noch mal ein bisschen ressourcenaufwendiger ist, weil man eben auch mit den Eltern arbeiten muss, weil Medienpädagogik eine Rolle spielt. Wenn die dann ankommen, wird es aus einer psychotherapeutischen Sicht einerseits, ja, für mich sehr freudvoll, andererseits auch gar nicht so interessant jetzt zumindest für das Fachpublikum. Also die Dinge, die wir anwenden, sind zum großen Teil Dinge, die aus der klassischen Verhaltenstherapie stammen. So sind die meisten Behandlungsangebote aufgebaut und die wir einfach nur ein Stück weit modifiziert haben, spezifiziert haben, damit sie gut für unsere Klientel dann passen. und immer wieder den Bezug nehmen auf die Mittel, die eingesetzt werden, also auf die Medien. Und dann bedienen wir uns aber alter Konzepte. Ich mache mal ein Beispiel, was mir besonders am Herzen liegt. In den 70er Jahren hat Klaus Grawe mal die psychischen Grundbedürfnisse definiert oder darüber Thesen aufgestellt und es ein bisschen beforscht mit dem Bedürfnis nach Bindung, also nach zwischenmenschlichen Beziehungen, dem Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung, dem Bedürfnis nach Selbstwertschutz, Selbstwerterhöhung und eben nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Und das kann man hervorragend in der Therapie darauf anwenden, wie Videospiele genutzt werden und an welchen Stellen Diskrepanzen im nicht virtuellen Leben bestehen zwischen der Erfüllung und dem tatsächlichen Zustand dieses psychischen Bedürfnisses. Genau, das sind die Behandlungsmethoden, also größtenteils Verhaltenstherapie. Was aber dafür unbedingt notwendig ist, ist ein vorgeschalteter Teil. Wenn ich da nochmal ausholen darf, die meisten Jugendlichen, die zu uns kommen und auch die Erwachsenen, die Beratungsstellen, wenn die von ihren Angehörigen dahin geschleift werden, wollen die erstmal nicht, weil die eben einen sehr pathologie-problemorientierten Blick der Eltern und ihrer Angehörigen erleben auf ihre Leidenschaft, auf das Spielen, so wie sie es für sich definieren, wo es ja auch mal herkam. Und es braucht ganz viel Vorsicht in der Beziehungsgestaltung und in der Kommunikation, um nicht in das gleiche Horn zu blasen, damit die nicht das Gefühl bekommen, oh, da kommt jemand, der soll mir jetzt das Videospielen oder das Smartphone aberziehen. Und wenn das aber gelingt an der Stelle der Beziehungsaufbau, dann darf man in der Regel auch im Laufe der Zeit auf die schwierigen Seiten des Medienkonsums mit den Kindern, Jugendlichen oder den eben auch erwachsenen Menschen schauen. Und das halte ich für hochrelevant. Also die erste Phase der Behandlung oder der Spezialsprechstunde ist mit das Wichtigste, damit man einen guten Einstieg bekommt in die Therapie.
Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, weil Sie haben ja diese 5 Grundbedürfnisse genannt. Das ging ja relativ schnell, aber das heißt, Sie würden erstmal gucken, gibt es einen Grund für diesen Jugendlichen oder für das Kind oder für die Person X, dass der eines dieser Grundbedürfnisse sozusagen da nicht erfüllt bekommt und deswegen in diese Spielsucht abgleitet. So, habe ich das richtig verstanden? Da würden Sie erstmal drauf schauen. Genau, und dann würden Sie versuchen, im nächsten Schritt erstmal eine gute Beziehung hinzubekommen und nicht zu dem verbietenden Erwachsenen von Anfang an zu gehören, der da das schöne Hobby und den Spaß quasi wegnehmen will. Und dann kann man sich vorsichtig dem annähern. Habe ich das so ungefähr zusammengefasst? Dann kommt man in das verhaltenstherapeutische Üben dann und dann kann man auch mal frustrane Dinge von dem Patienten oder der Patientin verlangen. Wie hoch ist denn die Rückfallquote? Weil ich habe ja jetzt bei den Suchtpatienten auch so gewisse Erfahrungen und es ist ja schon schwer, von einer Sucht sich zu befreien. Und so ist das in dem Bereich auch so schwierig und hat eine hohe Rückfallquote oder ist es da einfacher als mit den stoffgebundenen Süchten?
Nee, es ist auch schwierig und sogar nochmal um einiges komplizierter, denn die Frage ist ja, was bezeichnet man denn als Rückfall? Und in der Suchttherapie bei stoffgebundenen Abhängigkeiten ist es ja zu meinem Kenntnisstand nach wie vor so, dass das Ziel in aller Regel die Totalabstinenz ist. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet denn Totalabstinenz in Bezug auf digitale Medien? Also Leben ist ja kaum möglich.
Stimmt, das ist ja so ein bisschen wie mit Essen, ne? Also ich esse zu viel, da soll ich nicht, aber gar nicht essen geht auch nicht. Also ist es dann noch schwierig, da die Mitte zu finden oder den richtigen Konsum.
Genau, und deshalb definieren wir als Therapieziel in aller Regel die Funktionalisierung des Medienkonsums, das kompatibel machen mit den gewünschten Lebenszielen für die jeweilige Entwicklungsphase, in der der Betroffene gerade ist und eben nicht zu sagen, du solltest oder darfst nie wieder spielen. Und es kann durchaus sehr herausfordernd sein. Also einen Jugendlichen, den habe ich mal mit 13 Jahren kennengelernt, der wurde bei mir vorgestellt in der Sprechstunde, weil er seinen Eltern für ein Spiel insgesamt 1.500 € immer wieder heimlich entwendet hatte. Und dann waren die Eltern, die sehr gut eigentlich pädagogisch aufgestellt waren, waren total entsetzt, haben den bei mir vorgestellt. Und dann ging langer Behandlungsprozess los, weil der war nicht sehr resilient, der Jugendliche, sondern im Gegenteil sehr vulnerable für die Mechanismen in den Spielen. Und der hat dann irgendwann im Laufe der Therapie erst mit 15 oder 16 Jahren festgestellt, dass er immer wieder in die gleichen Muster fällt und hat dann irgendwann gesagt, ich muss aufhören mit allen Spielen, die solche Mechanismen haben. Und das ist dann vielleicht am ehesten die Definition von Rückfall, Nicht-Rückfall, dass man die Spiele oder die Medien kategorisiert, sagt, die will ich nicht mehr nutzen. Und wenn ich dann das doch wieder tue, dann ist es ein Rückfall. Und da ist die Quote, wie auch bei den stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen, relativ hoch.
Total spannend, wirklich. Also das gibt mir nochmal einen ganz anderen Blick auf die Art der Sucht, die sich da entwickeln kann. Das war wirklich jetzt super spannend. Okay, dann jetzt zum Schluss nochmal wegen der Bezahlung. Ist ja auch mal wichtig, wie kriege ich das denn alles von der Kasse finanziert, wenn ich jetzt komme und habe keine Videospielsucht, die nach ICD-10 oder 11 eine Klassifikation hat. Und ich habe jetzt, keine Ahnung, ich sag mal, die Instagram-Sucht, mir ständig Reels anzugucken, und ich gehe auch gar nicht mehr zur Arbeit, weil ich den ganzen Tag nur noch diese Reels angucke und verpasse dann morgens, was weiß ich, zur Arbeit zu gehen. Würde das dann auch von der Kasse bezahlt, oder wie muss man das dann deklarieren, damit das die Behandlung übernommen wird, so?
Darauf vielleicht zwei Antworten. Die eine Antwort ist, dadurch, dass uns ja die Diagnose nach der ICD-10 noch nicht zur Verfügung steht, haben wir
Achso,
da
genau, es war ja
sowieso eine,
11, richtig.
genau,
Sorry.
eine sehr unspezifische Diagnose, die wir verwenden. Das ist die sonstige Impulskontrollstörung. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, ich hatte noch nie eine Krankenkasse, die gesagt hat, deshalb bezahlen wir jetzt keine Behandlung. Schwieriger, und das Nadelöhr ist wahrscheinlich eher, dass sie Therapeuten finden müssen, Psychotherapeuten, Suchtherapeuten, der sich dem widmet, der darauf ein Stück weit spezialisiert ist. Und der andere Teil der Antwort, weshalb häufig gesagt wird, dass es auch gar keine Diagnose sei, sondern nur Symptom einer anderen Erkrankung, ist, weil die Komorbiditätsrate sehr, sehr hoch ist. Also im Kindes- und Jugendalter finden wir häufig die Komorbiditätsdiagnosen der Aufmerksamkeitsstörung, also ADHS, Depression, soziale Phobie. Deshalb gibt es meistens auch die Möglichkeit, noch eine weitere psychische Erkrankung zu diagnostizieren. Und dann sind natürlich die Schwierigkeiten noch mal geringer, eine Behandlung einzuleiten.
Okay, aber das war natürlich auch nochmal ein interessanter Punkt, dass das oft kombiniert ist mit anderen psychischen Störungen oder Auffälligkeiten. Okay. Ja, gut, total interessant. Vielen Dank. Jetzt würde ich mal übergehen zu unserem Buchtipp. Vielleicht haben Sie eine Idee für fürs Fachpublikum oder für die Laien. Was würden Sie empfehlen? Was sollen wir jetzt lesen?
Buchtipp.
Wenn Sie also eine Empfehlung sowohl fürs Fachpublikum als auch für die Laien ist von Jonathan Haidt die Generation Angst oder The Anxious Generation im Englischen. Dann fürs Fachpublikum explizit, also wenn man sich für Kinder und Jugendliche und deren Therapie interessiert, kann ich sehr empfehlen von Katajun Lindenberg, eine von mir sehr geschätzte Kollegin, die sich ihr Buch relativ banal Videospiel und Internetabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter genannt hat. Und das Gleiche gibt es nochmal oder Ähnliches, aber eben mit mehr auf Erwachsenen zugeschnittene Konzepte von dem Klaus Wölfling und Kai Müller aus Mainz, die da eine große Spezialsprechstunde betreiben.
Genau, und dann haben wir vielleicht noch was für unsere sehr wissenschaftlich interessierten Laien oder KollegInnen. Was würden Sie denen zum Lesen empfehlen als Studie oder Review?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Da würde ich erstmal einen Namen nennen im deutschsprachigen Raum, nämlich Kerstin Paschke vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters in Hamburg. Denn die hat sehr viele tolle Veröffentlichungen dazu gemacht. Unter anderem hat sie zusammen mit dem Rainer Thomasius, dem noch Lehrstuhlinhaber dort, die DAK-Studie zur Mediennutzung gemacht, wo man so quasi den pathologischen Blick drauf werfen kann oder den Blick auf die Pathologie werfen kann. Und wenn man jetzt das Pendant dazu sucht, wo man sagt, man möchte einfach nur sich über das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen oder von Jugendlichen informieren, ist die JIM-Studie zu nennen, also Jugendinformation Medien, die jährlich einfach das immer wieder untersuchte. Das ist sehr lesenswert, da die Trends auch zu sehen in Bezug auf die Mediennutzungszeit, aber auch eben auf die Nutzungsinhalte etc.
Super. Ja, vielen Dank. So, und dann haben wir am Ende immer noch mal eine persönliche Frage. Wer ist denn der Herr Florak, wenn er nicht gerade mit Kindern und Jugendlichen arbeitet vielleicht? Oder was ist Ihre Leidenschaft? Was müssen wir uns vorstellen? Wie müssen wir uns das vorstellen, was Sie so machen?
Persönliche Frage.
Ja, vielleicht darf ich an der Stelle was preisgeben, was auch so ein bisschen meinen therapeutischen Zugang begründet. Ich bin selbst seit dem Kindesalter Videospieler und mache das nach wie vor total gerne. Mittlerweile auch mit meinen eigenen Kindern, die 8 und 10 Jahre alt sind. Das ermöglicht mir den Zugang, auch wenn ich dann Jugendliche kennenlerne, dass ich mich in deren Lebenswelt, in deren virtuelle Lebenswelt auch hineinversetzen kann. Ich glaube nicht, dass das eine Notwendigkeit ist, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und therapeutische Hilfe anbieten kann. Aber für den Zugang, den ich zu den Jugendlichen finde, hilft mir das auf jeden Fall, dass ich auch Videospieler bin.
Das ist ja cool. Und haben Sie auch so eine VR-Brille auf und sind dann da am Arbeiten sozusagen, oder machen Sie das so mit Joystick?
VR-Brillen sind mir tatsächlich zu anstrengend. Ich werde häufig gefragt in Fachgesprächen, ist das quasi die nächste Abhängigkeitsquelle? Und ich glaube nicht, weil das viel zu unkomfortabel ist für die allermeisten Menschen und viel zu anstrengend, das zu benutzen. Aber ich habe es natürlich auch schon ausprobiert und benutze aber nach wie vor Maus und Tastatur.
Okay, super. Ja, ganz, ganz lieben Dank auch für diese Offenheit. Dankeschön. Ja, dann haben wir hier sozusagen nur noch Tschüss zu sagen. Danke und ciao.
Es hat viel Spaß gemacht. Wiedersehen.
Das war Psyche Today, der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.